Ich bin dankbar, dass ich heute bei euch sein kann. Ich möchte euch einen Text auslegen. Ich habe Hugo schon gesagt, es ist ein bisschen schwierig. Ich versuche aber pünktlich in der Zeit zu bleiben. Es ist nicht ganz einfach, weil es einiges an Stoff ist. Und ich habe aber nicht die Fähigkeit gehabt, diesen Stoff jetzt einfach so zusammenzustreichen, weil er, denke ich, zusammengehört. Und ein bisschen der Erklärung bedarf. Also ich werde euch zwei Begriffe aus dem Text, den wir eben gerade auch gehört haben, zwei Begriffe möchte ich euch daraus näher erklären, was es bedeutet. Und dann werden wir einsteigen in einen Text aus dem Alten Testament bei Elisa, wie er das aus meiner Sicht gelebt hat, ganz praktisch gelebt hat. Und die Anregungen, all die da drin sind, die habt ihr nachher nochmal, weil ihr werdet es auf Folie sehen, es ist einiges. Und damit man das nochmal nacharbeiten kann, ich finde, es ist gut, wenn man etwas nacharbeiten kann. Habe ich für jeden von euch noch so ein Zettelchen gemacht, das liegt dann da draußen, genau da draußen liegt es dann aus, kann jeder gerne mitnehmen und nochmal nacharbeiten. Das ist wie bei so einem Zimmermann. Mit einem Schlag schlägt man nicht den Nagel ein. Manchmal braucht man ein bisschen Nacharbeit. Danke, das ist die Vorrede. Wir haben eben gerade gesungen, singt mit uns ein Freudenlied, vor dem Heiland niederkniet. Im heutigen Denken ist das fast ein Widerspruch. Entweder ich knie nieder, ich beuge mich, oder Freude ist da. Freude empfindet der heutige Mensch einfach in dem Autonomsein. Nur im Reich Gottes gelten andere Regeln. Ich möchte Paulus nur mal kurz zitieren. Paulus hat gesagt in Römer 12, Vers 2, passt euch nicht dieser Weltzeit an, sondern lasst euch verändern durch die Erneuerung eures Sinnes. Dann könnt ihr prüfen, was der Wille Gottes sei, das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Das heißt, wir sind mitten in dieser Welt. Aber wenn das Wort Gottes uns nicht mehr prägt, als Fernsehen, Nachrichten und was da alles so an Medien alles läuft oder Zeitungen. Oder der Zeitgeist, der hier momentan ja ziemlich massiv da ist. Wenn das Wort Gottes uns nicht mehr prägt, wird es, Entschuldigung die Ehrlichkeit, dann wird es ganz gefährlich. Ihr seht, ich arbeite, glaube ich, mit 19 Folien oder wie viel das ist. Wir werden also versuchen, zügig durchzugehen und du achtest so ein bisschen darauf. Ich möchte einen kleinen Rückblick machen. Matthäus 11, 29. Letztes Jahr im August, meine ich, war ich bei euch gewesen und habe Matthäus 11 ausgelegt in der Richtung Frustüberwindung. Und dann sagte Jesus über sich selber, dass er von Herzen demütig ist. Und dann habe ich euch damals etwas noch weitergegeben, aber das kann man sich ja nicht alles merken. Was bedeutet Demut? Also das ist ein klein bisschen eine Wiederholung. Demut bedeutet im biblischen Sinn eine geistliche Gabe. Also Demut ist nicht etwas, reißt sich zusammen und sei demütig, sondern demütig, biblisch demütig, ist eine Frucht des Geistes. Die aber gebraucht werden will. Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Drei Dinge waren mir immer hilfreich, wenn es um Demut geht, dass man einfach mal so grob weiß, was das eigentlich bedeutet. Es bedeutet einmal geistliche Selbsterkenntnis. Und daran merkt ihr schon, dass es was anderes ist als irgendwelche Demut, die man so manchmal sagt. Es ist ja auch der eine hat den anderen gedemütigt, das ist ja was absolut Negatives. Geistliche Selbsterkenntnis ist das, ich brauche Vergebung und ich brauche einen Retter und zum Glück habe ich einen. Das ist eine geistliche Selbsterkenntnis. Und Jesus hat die gleiche Botschaft gebracht wie die Johannes der Täufer und das heißt nicht, piep, 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 ich habe euch alle lieb. Sondern Jesus hat gesagt, kehrt um, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und das Evangelium ist nicht nur das Evangelium der Liebe Gottes, sondern Jesus selber hat in Lukas 8 gesagt, da heißt es über Jesus, und er verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Es geht um Gottes Herrschaft. Und damit bin ich beim zweiten Punkt. Der Demütige, er erkennt, also Gottes Anerkenntnis im Glauben. Gott wird anerkannt als Gott und er wird verehrt als Gott und er ist die absolute Autorität. Er ist die absolute Autorität. Jetzt nehme ich es doch. Leute, ich weiß, schlagt mich nachher nicht, aber ich will euch, Pfarrer Johannes Roos aus Breitenbach am Herzberg, da wo ich später dann als Prediger auch gearbeitet habe, der hat gedichtet, ich habe einen herrlichen König, den einzig erkenne ich an. Ich will keinen anderen auf Erden und stünd ich allein auf dem Plan. Jesus, mein Stolz, meine Ruhe, Jesus, dir jauchze ich zu. Ich habe einen herrlichen König, o Jesus, Jesus, nur du. Und ich möchte euch sagen, das ist eine Riesenbefreiung, wenn ich nur einen Herrn habe. Es ist auch stressärmer, wenn man weiß, es ist nur einer, der hauptsächlich das Sagen hat. Gut. Und das Dritte, aus dieser Haltung, also ich weiß, ich bin Sünder, ich brauche Vergebung, aber mir ist auch Vergebung geschehen, ich bin ein Kind Gottes geworden. Das gehört auch alles dazu. Erkenntnis, wer bin ich? Gottes Anerkenntnis. Und aus dieser Haltung ist der Gläubige willig und fähig, weil der Heilige Geist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit ist, aber eben auch der Kraft, ist er willig und fähig, Gott an den Menschen zu dienen. Das, was der Demütige an Menschen dient, ist immer das, dass es ein Gottesdienst ist. Er ist immer der Chef. Versteht ihr, deshalb kann ein Christ keine Sterbehilfe geben. Weil das Leben in Gottes Hand ist, wir haben nicht das Recht, einem einfach das Leben zu nehmen, nur weil er krank ist oder weil er Schmerzen hat. Und deshalb ist nicht nur der Gottesdienst, dass wir den Gottesdienst feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, sondern Paulus erwartet in Kolosser 3, davon hat er gesagt, alles, was ihr tut in Worten und in Werken, das tut im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Das ist der Demütige. Was ist damit ausgeschlossen? Selbstruhm. Im Selbstruhm geht es um einen selber. Darum geht es überhaupt nicht. Und das andere ist aber auch ausgeschlossen, und zwar Kuschertum. Wenn Jesus von Herzen demütig war, und da habe ich Leute gefragt, in einem anderen Gottesdienst, war Jesus auch demütig, als er den Tempel gereinigt hat? Und da haben die gesagt, nein, viel wenigstens, ne? Und da habe ich gesagt, doch, er war demütig. Er hat im Auftrag Gottes, ist er hingegangen und hat den Tempel gereinigt. Interessant ist es, dass der heutige humanistische Mensch regt sich da über Jesus auf, dass er sowas gemacht hätte. Die Pharisäer damals haben sich nicht drüber aufgeregt. Sie haben sich erst drüber aufgeregt, als die Kinder dann gesungen haben, Hosianna dem Sohn Davids und sowas. Dann haben sie sich aufgeregt. Aber die Tempelreinigung, da wussten die Pharisäer, also die Gegner von Jesu, die wussten, dass das legitim war. Und die Jünger haben gesagt, der Eifer des Herrn hat ihn gefressen. Noch etwas, wir kommen nachher auf die Propheten zu sprechen. Guckt euch den Amos an. Aus unserem weltlichen Verständnis war der nie demütig, aber vom biblischen Verständnis war der voll demütig, denn er hat in Gottes Namen gehandelt und er hat den Menschen gedient in Gottes Namen und hat ihnen gesagt, wenn ihr nicht umkehrt, wird das Land untergehen. Das war ehrlich, das war aufrichtig, das war liebevoll, das wollte halt keiner hören. Die nächste Folie, da habe ich nochmal einen kleinen Blick auf den Text, den wir eben gehört haben. Die Ältesten unter euch ermahne ich, da heißt es im Vers 2, weidet die Herde Gottes. Es ist bedenklich, wenn man sagt, ich gehe in meine Gemeinde. Ich weiß genau, was damit gemeint ist. Ihr müsst auch nicht euren Sprachgebrauch ändern. Aber es ist nie meine Gemeinde. Es ist die Herde Gottes. Weidet die Herde Gottes, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Nicht als solche, die über die Gemeinde herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. Vorbild ist der zweite Begriff, auf den ich gleich noch zu sprechen komme. Und jetzt das Versprechen, so werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unverweltliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Das ist eine Zusage. In den Versen 5 und 6, da heißt es, desgleichen ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Wir haben jetzt wenig Jugendliche hier, ich sehe gar keinen. Ja, aber die, fast, ja, ja. Ja, da heißt es hier, ordnet euch den Ältesten unter. Ordnet euch den Ältesten unter. Hier steht im Griechischen, Hugo, wenn ich Griechisch, vom Griechen her komme, soll es immer nur sein, um der Gemeinde zu dienen, nicht um irgendwas anderes. Und da steht hier wirklich das Wort Hypotasso. Und Hypotasso meint unter anderem auch, wie sich der Sklave seinem Herrn unterordnet. Oder der Knecht. Manche übersetzen auch Diener. Ist alles schwierig. Ich müsste eigentlich jetzt über Sklaverei reden. Man konnte im Alten Testament freiwillig Sklave eines Herrn werden. Und manche waren froh, dass sie einen solchen Herrn hatten. Also wir müssen immer bei Sklavendienst, müssen wir das unterscheiden von den Galeerensklaven oder Negersklaven, die wir dann schnell im Kopf haben. Sklavendienst bedeutet einfach, ich diene einem Herrn und ich gehöre zu diesem einen Herrn. Und da war man lebenslang dabei. Man konnte bis zum Schluss, also auch wenn eine Zeit abgelaufen ist, konnte man freiwillig beim Herrn bleiben. Und der hat einem auch versorgt. Und die Altersversorgung damals im Alten Testament war vielleicht besser als in manchem Altersheim. Das ist ein großes Thema, was ich jetzt angeschnitten habe. Aber damals wusste man, die Alten sind zu ehren und zu achten und man hat Zeit zu haben füreinander. Ihr merkt, es ist unheimlich. Also es gibt so vieles, worüber wir anhand von diesem Text reden können. Ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Dazu werde ich nachher noch was sagen, wie das passiert ist, und zwar im Alten Testament. Es geht nicht ums Kuschertum. Die Jungen sollen nicht kuschen. Dann können sie ja nicht demütig sein. Kommen wir nachher darauf zu sprechen. Alle aber miteinander, bekleidet euch mit Demut. Wir gehen auf die nächste Folie. Ich möchte hier was deutlich machen. Also, alle miteinander, bekleidet euch mit der Demut, macht deutlich, es ist eine aktive Gesinnung, und zwar alle Gläubigen. Dann, alle aber miteinander, bekleidet euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ihr Lieben, das ist... Nächste Folie. Weidet die Herde Gottes. Nee, das sind wir nicht. Gut. Es ist ein alternativloser Weg, Demut zu leben. Wenn ich Demut nicht lebe, das heißt, wenn ich auf mich fixiert bin. Ihr Lieben, ich will euch nicht alles schlecht machen. Aber Sigmund Freud konnte noch vor 100 Jahren sagen, die Selbstliebe ist eine psychische Krankheit, Narzissmus. Heute wird sie als Tugend verkauft. Immer geht es um einen selber, immer geht es um einen selber. Auch Kollegen, Pastoren verkündigen, es ist kein Doppelgebot der Liebe, sondern es ist ein Dreifachgebot der Liebe. Aber wenn ihr den Text lest, geht es nur um ein Doppelgebot der Liebe. Also das Dreifachgebot heißt, du sollst Gott lieben, du sollst deinen Nächsten lieben und du sollst dich selbst lieben. Das steht nicht drin. So steht es nicht da. Der Mensch stellt sich sowieso im Mittelpunkt. Und selbst der Mensch, der sich überarbeitet, die Mutter, die sich überarbeitet, und nachher sagt sie, ich habe doch alles für euch gemacht. Ja, warum? Weil sich die Mutter auch was erhofft hat. Entschuldigung, ich will keinem was unterstellen. Aber es ist, ich habe vorgestern eine Frau am Telefon gehabt, die hat ihren Kindern Geld geschenkt und immer wieder Geld geschenkt, eine Wohnung geschenkt, Auto geschenkt. Aber sie wollte deshalb auch, dass die Kinder bei ihr anrufen und Kontakt mit ihr halten. Und wenn sie das nicht machen, gebe ich kein Geld mehr. Das ist ein Druckmittel. Es ist aber nicht Demut. Versteht ihr? Es ist alternativlos, die Demut. Den Demütigen gibt er Gnade. Ohne Gnade hat von uns keiner eine Chance bei Gott. Demut ist alternativlos. Deshalb war es auch wichtig, dass ich euch erklärt habe, was man unter Demut versteht. Demut ist eine alltägliche Herausforderung mit Verheißung. Ja, sehr schön. Das war jetzt. Nochmal, das ist das hier, mit Verheißung. Alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit... Man kann auch übersetzen, mit der Folge, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Ihr Lieben, das ist das, was meine größte Freude ist. Ich habe ein feines Auto, an dem habe ich meinen Spaß. Ich habe gläubige Kinder, an denen habe ich meine Freude. Aber meine größte Freude ist das, dass ich einmal bei Jesus sein werde. Ich habe mal einen Traum gehabt. Und in diesem Traum bin ich in die Ewigkeit angekommen und da kam Jesus auf mich zu, hat mir die Hände auf die Schulter gelegt und hat gesagt, mein lieber und getreuer Knecht. Da bin ich wach geworden. Ich habe so eine Rolle aus dem Bett gemacht, dass ich auf den Knien gelandet bin und habe gesagt, Herr Jesus, das will ich erleben. Und das ist das Größte und das Schönste. Und ich möchte, wenn ich beerdigt werde, nicht, dass das eine Trauerveranstaltung wird, sondern dass man wirklich auch sagen kann, er hat seinen Kampf gekämpft, er hat seinen Lauf gelaufen, nun liegt für ihn bereit die Krone. Und das gilt für jeden, der in Demut aufrichtig Jesus dient und ihm nachfolgt. Und darauf dürfen wir uns freuen, egal wie viel Blödsinn in unserer Welt passiert. Und nun kommt der zweite Begriff. Weidet die Herde Gottes freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Und noch eine Zusage, so werdet ihr die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Wer will das denn nicht? Als Vorbilder. Frage an euch, wer von euch will Vorbild sein? Ich melde mich immer. Wer von euch will Vorbild sein? Ja, es melden sich doch einige. Zaghaft, ja, okay. Sehr schön. Und wer kann Vorbild sein? Wer kann von euch Vorbild sein? Oh, das sieht aber dünner aus, ja. Und wer ist von uns Vorbild? Ihr Lieben, das sind drei gute Fragen. Ihr merkt, ich versuche mich. Und es sind interessante Fragen. Ich möchte zuerst jetzt mal darauf hinkommen, der biblische Tatbestand. Okay, der biblische Tatbestand. Also erstens möchte ich sagen, das Wort, was im Griechischen da steht, Vorbild, ist nicht das Wort Vorbild, wie wir es verstehen, sondern eher sowas wie Stempel. Wenn eine Briefmarke abgestempelt ist, dann sagt man, die ist abgestempelt. Also der Stempel selber und der Abdruck, beides nennt man öfters Stempel. Bei Typos ist es das, die Ursprungsform und der Abdruck, beides ist Typos. Die Ursprungsform und der Abdruck, beides ist Typos. Und Typos steht hier. Gut. Was meint man damit? Das heißt, das ist genauso, Wir Christen, die wir Jesus nachfolgen. Klaus Vollmer hat es mal so ausgedrückt und hat er gesagt, in einer Prägeanstalt, in einer Münzprägeanstalt, da ist es so, da ist ein Stück Blech und das kommt unter die Presse und da macht es und dann ist das Ding auf einmal 50 Cent wert, was es vorher nicht wert war, ne? Weil es eine Prägung bekommen hat und die Prägung hat sie wertvoll gemacht. Ich bin dankbar für den Jugendkreis, in dem ich aufgewachsen bin. Mein Jugendbundleiter hat damals gesagt zu uns allen, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Halbe Prägung ist Ausschuss. Das ist so, das ist einfach so. Und wir gucken uns jetzt an, wie das mit den Vorbildern ist im Neuen Testament. Zuerst mal möchte ich euch aufzeigen, nehmt euch Vorbilder. Was für Vorbilder? Dankeschön, es flutscht hier wunderbar. In Philipper 3 heißt es, seid miteinander meine Nachahmer. Also nehmt euch mich als Vorbild, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. 2. Timotheus 1,13, da geht es, halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte. Bei Jakobus 5 geht es um Vorbild des Leidens und der Geduld der Propheten. Die Propheten sollen uns ein Vorbild sein. Wir kommen nachher auf einen Propheten zu sprechen, auf den Elisa, als Vorbild. Und die Praxis, und die finde ich wunderbar, achtet mal drauf, was hier passiert ist in der Gemeinde in Thessaloniki. Ihr aber seid unserem Vorbild gefolgt. Und das ist identisch mit dem Vorbild unseres Herrn. Merkt ihr, wie das zusammengehört? Ich ärgere mich immer, wenn Menschen sagen, wir sind doch allzumal Sünder. Oder wir sind Sünder. Sünder in der Bibel ist ein Begriff, der gebraucht wird von Menschen, bei denen die Sünde Normalzustand ist. In Römer 6 könnt ihr nachlesen, da heißt es, Sünder wart ihr an mehreren Stellen. Ihr wart vorher Sünder, jetzt aber seid ihr geheiligt, ihr seid gerettet, ihr seid gereinigt. Psalm 1, wohl dem, der nicht sitzt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünde, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und murmelt über seine Weisung bei Tag und bei Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Natürlich begehen wir Sünden. Es kann sein, dass man sich versündigt. Das kann passieren. Wir leben aus der Vergebung. Aber in der Bibel heißt es, die Gläubigen werden bezeichnet als Kinder Gottes, nicht als Sünder. Lest das nach, kontrolliert das, ob das stimmt. Und sie sind Kinder Gottes. Sie sind Schafe in der Herde Jesu. Sie sind Glieder am Leib Jesu Christi. Das ist der Adel der Gotteskindschaft, ihr Lieben. In der Bibel werden wir bezeichnet, wir, die wir Jesus nachfolgen, werden wir bezeichnet als Kinder Gottes, als Prinzen und Prinzessinnen. Und so sollen wir auch miteinander umgehen. Das soll da ein bisschen Auswirkungen haben. Also Thessalonich, ihr seid unserem Vorbild gefolgt. Das war das gleiche, als wärt ihr dem Vorbild unseres Herrn gefolgt. Und sie hatten schwere Anfeindungen. Aber indem sie Vorbild von Paulus und seinen Mitarbeitern geworden sind, haben sie das Vorbild des Herrn angenommen und sind nun selber in Vers 7, so seid ihr ein Vorbild für alle Glaubenden in Mazedonien und Achaia geworden. Das heißt, Vorbild sein ist etwas völlig Normales für den Christen. Und heute, in unserem heutigen Denken, wenn einer sagt, ich möchte Vorbild sein, dann muss er aufpassen, dass man sagt, du bist aber arrogant. Nein, natürlich. Der Auftrag. Seid selbst Vorbilder. Also die Frage war ja, wer will Vorbild sein? Wir sollen alle Vorbild sein. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Timotheus war damals ungefähr 38 Jahre alt, das galt noch unter Jugend. Vielmehr, sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, auch im Wandel, in der Liebe, im Glauben und in der Keuschheit und in der Reinheit. Titus 2,7, indem du in allem dich selbst als Vorbild guter Werke darstellst. Dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. Das soll er tun. Und Paulus sagt nochmal zu den Thessalonichern, wir haben uns euch zum Vorbild gegeben, damit ihr uns nachahmt. Merkt ihr, wie wichtig der Begriff des Vorbilds ist? Und jetzt möchte ich euch was weitergeben mit dem Vorbildsein. Ich zitiere dazu mal einen berühmten Psychologen, C.G. Jung. Er hat da was, denke ich, Gutes geschrieben. Ein Kind lässt sich wohl imponieren durch die großen Worte der Eltern. Und man scheint sogar zu glauben, dass das Kind damit erzogen werde. In Wirklichkeit erzieht das, was die Eltern leben, das Kind. Und was die Eltern an Wortgesten noch hinzufügen, verwirrt das Kind höchstens. So krass würde ich es nicht ausdrücken. Das Gleiche gilt vom Lehrer. Kinder werden durch das erzogen, was der Erwachsene ist. Nicht durch das, was er schwatzt. Also es ist wirklich ein bisschen krass. Aber ich möchte euch das sagen. Und noch was. Die Frage wäre das Vorbild. Wir sind alle irgendwo Vorbild. Es fragt sich nur, was für eins. Und das ist unsere Verantwortung. Als mir klar geworden ist, dass das Rauchen mir Sünde war, weil auf den Zigarettenpackungen dann drauf stand, nicht mehr Rauchen kann schädlich sein, sondern Rauchen ist schädlich. Da bin ich zu meinem damaligen Seelsorger gegangen, der nicht geraucht hat, und habe gefragt, Otto, du rauchst ja nicht. Warum? Und dann sagte er auf seine liebevolle Art und Weise, ohne erhobenen Zeigefinger, wohl dem, der solche Seelsorge hat, der sagte, Hacke, die Gesundheit ist doch eine Gabe Gottes, ne? Jo, habe ich gesagt. Und dann sagt er, und das Geld ist doch auch eine Gabe Gottes. Ja, ich wusste nicht, wo er raus will. Und da hat er gesagt, warum soll ich die eine Gabe Gottes benutzen, das Geld, um die andere Gabe Gottes, die Gesundheit, systematisch kaputt zu machen? Es war ein ganz kurzes seelsorgerliches Gespräch. Ohne Druck, ohne Zwang, mit voller Logik und ich meine, in Jesu Namen. Und am 12. Mai 1974 habe ich mit dem Rauchen aufgehört und ich habe seitdem viel Geld gespart und ich werde manchmal gefragt, und wo hast du das ganze Geld? Und da habe ich gesagt, entweder selber verbraucht oder gespendet oder in die Familie gebuddert. Aber überall ist es besser angelegt, als wenn ich Geld dafür ausgebe, um mir systematisch zu schaden. Und ich bin so dankbar. Und meine damalige Freundin, eine liebe Dorothea, mit der ich heute verheiratet bin, die hat mir dabei geholfen. Und dann hat sie mich gefragt, und Hacke, hat es heute wieder geklappt ohne Zigarette? Und wenn ein Ja kam, habe ich ein Küsschen bekommen. Ja. Und jetzt haben wir jetzt die zwei Begriffe, Demut und Vorbild, fertig. Jetzt kommt für euch eine Geschichte, jetzt wird es etwas entspannend. Elisa, Mitte 9. Jahrhundert vor Christus. Elisa hatte eine Prophetenschule. An einer Stelle in 2. Könige 2 ungefähr, da heißt es, die Prophetenschüler, die haben sich vor ihm niedergeworfen. Das heißt, der Elisa war der Chef dieser Prophetenschule, aber er war höchst anerkannt. Ne? Die Jungen haben sich dem Alten untergeordnet. Okay? Okay? Müssen wir darauf achten, wie die sich jetzt untergeordnet haben. So, jetzt kommen wir dazu. Die jungen Leute kommen zusammen und sagen, uns ist es hier zu eng. Uns ist es hier einfach zu eng. Hier kannst du nicht gescheit leben. Was machen wir denn nur? Dann reden sie untereinander. Und dann kommen sie drauf und haben gesagt, ja, wir müssen irgendwas machen. Ja, was können wir denn machen? Wir können da nicht alles dem Elisa aufbrummen. Wir sind doch hier nicht in einer Konsumentenhaltung. Ja, wir machen das so. Wir gehen zu ihm hin. Wir können auch nicht einfach losziehen, Bäume schlagen und sowas. Das geht auch nicht. Erster Chef, das müssen wir, Leitung muss man respektieren. Wir gehen gemeinsam zum Elisa und sagen ihm, was uns bedrückt. Und wir sagen ihm auch, was wir vorhaben. Und einer von denen, ich nenne ihn mal Hosea, ne? Sein Name steht nicht in der Bibel so drin, es gibt zwar Propheten Hosea, aber mein Hosea, den gibt es so nicht. Und der Hosea hat gesagt, ah ja, wir fällen Bäume, wisst ihr was? Und mein Onkel, der hat sogar ein Beil, eine Axt, die ist aus Eisen. Damals hatte man nur Bronzeäxte. Nur die Reichen hatten eine Eisenaxt, hält viel länger die Schärfe und sowas. Ne? Und Baumärkte gab es ja damals nicht. Ne? Wow, haben sie gesagt, oh ja, wenn du die ausleihen könntest, wenn das klappt, das wäre super, Hosea. Ne? Gut, okay, dann gehen wir mal zu ihm hin. Gut, die Prophetenjünger sprachen zu Elisa, siehe, der Raum, wo wir vor dir wohnen, ist uns zu eng. Was machte der Elisa? Der Elisa hätte gesagt, was für eine Undankbarkeit. Ich lebe hier schon seit über 10 Jahren und da hat es Raum immer gereicht. Damals nach dem Krieg, was meinst du, wie dreckig es uns ging? Und jetzt seid ihr so anspruchsvoll. Solange ihr eure Füße bei mir unter den Tisch setzt, denn er war ja der Chef dieser Schule, ne? Da wird hier nichts gemeckert, es wird gemacht, was ich sag. So hätte er reagieren können. Hat er aber nicht. Und sie sagten zu ihm noch weiter, lass uns an den Ort gehen. Sie bitten, lass uns, das ist eine Bitte, eine Frage, eine Bitte, lass uns an den Jordan gehen. Und jeder von uns soll dort einen Stamm holen. Jeder. Sie beteiligen sich alle. Damit wir uns eine Stätte bauen, wo wir wohnen können. Und was macht der Elisa? Der Elisa sagt, geht hin. Toll. Und jetzt kommt noch das Schöne mit der nächsten Folie. Und jetzt kam einer zurück. Und da hat gesagt, ach Elisa, komm doch mit. Ich finde das so schön. Wenn die Jungen sagen, du Alte, komm doch mit. Und der Elisa sagte dann, okay, ich will mitgehen. Und er ging mit ihnen. Und als sie an den Jordan kamen, fällten sie die Bäume. Und als einer einen Stamm fällte, das ist jetzt der Hosea, fiel ihm das Eisen ins Wasser. Und er schrie, o weh, mein Herr, und dazu ist es noch entliehen von meinem Onkel. Wisst ihr, was bei mir da ist? Wollte ich sagen, ne? Schande oder andere Wörter. Mensch, Meier, wisst ihr, was mir nahe liegt? Zu sagen, du Trottel, warum hast du da nicht die Sache, einen gescheiten Keil da reingemacht? Das macht man doch mal. Man muss doch eine Axt vorher kontrollieren. Man muss doch gucken, ob der Keil richtig drin sitzt. Hättest du das vorher gemacht, wäre das nicht passiert. Wisst ihr, hätte Erklärung, das ist immer das Wunderbare. Die bringen überhaupt nichts, aber sie demütigen den, der Mist gebaut hat. Und das ist meine Frage. Ist es die Aufgabe von uns Gläubigen, die Leute zu demütigen, die Mist gebaut haben? Oder ist es die Aufgabe von uns Christen, die Menschen zu stärken, die Mist gebaut haben? Dass sie wieder Selbstbewusstsein bekommen, dass sie sich wissen, ich habe zwar Mist gebaut, das ist zwar blöd gelaufen, aber ich als Person bleibe wertgeachtet. Denn in Jesu Namen bleibe ich wertgeachtet. Ich will euch das sagen, auch unter Christen, wird zitiert, wenn einer sagt, ich habe es nur gut gemeint. Ja, gut meinen ist das Gegenteil von gut machen. Den Spruch kennt ihr alle. Und ich mit meinen lieben nichtchristlichen Freunden, aber auch mit den christlichen, muss ich es manchmal sagen. Und ich sage, Leute, was ist mehr wert? Gut machen oder gut meinen? Und dann sagen sie schnell, gut machen. Und da habe ich gesagt, mein Sohn kam an. Er war damals vielleicht 4 Jahre alt. Sonntagmorgens. Er kam an und hat uns Kaffee gemacht. Und hat Brot geschmiert und hat alles gemacht. Und dann kam er mit seinem Tablett da bei uns ins Schlafzimmer und stolpert und fällt hin. Und da wird meine Frau zu ihm gesagt haben, du Trottel, du Blödmann, hättest du alles da vorne stehen lassen, wäre alles gut. Natürlich nicht. Wir sind zu ihm und haben gesagt, Sammy, das war der Sammy. Sammy, das finden wir so lieb, dass du das gemacht hast. Wir putzen das alles weg, das ist alles kein Problem. Das ist alles kein Problem. Keiner hat einen Vorwurf gemacht. Und ihr Lieben, wenn wir die Bibel kennen, und in der Bibel heißt es, Gott aber, Gott ist nämlich anders. Gott aber sieht das Herz an. Dann ist das wichtiger, was einer meint und was einer will und was er für eine Zielsetzung hat, als ob es genau so gelingt, ihr Lieben. Und das hat der Elisa gelebt. Versteht ihr? Demut. Der Mann hat Demut gelebt. Der Mann war ein Vorbild für mich. Ich wäre vielleicht an die Decke gegangen. Der Elisa ist nicht an die Decke gegangen. Und jetzt geht es dann noch weiter. Aber der Mann Gottes, hier, das Aber habe ich unterstrichen, der Elisa ist nämlich anders als der Hacke. Aber, also ich würde es heute, dieser Text begleitet mich seit einigen Wochen schon. Ich hoffe, dass ich vom Elisa gelernt habe. Für mich, für den Umgang mit den Menschen. Aber der Mann Gottes sprach, wo ist es denn hingefallen? Und als er ihm die Stelle zeigte, schnitt Elisa einen Stock ab und stieß dahin. Da schwamm das Eisen. Und was machte die Elisa? Er hätte machen können, er geht hin, nimmt das Eisen.
Hier hast du es wieder. Pass auf, dass sowas nie wieder passiert.
Demütige macht es anders. Ich habe beim Familientherapeuten Reinhold Rude gelernt, der hat gesagt, beteiligt die Menschen an der Lösung der Probleme. Und er hat gesagt, der Mist gebaut hat, wurde aufgefordert. Geh hin und nimm's. Er wurde beteiligt. Das ist Wertschätzung pur, was hier gelaufen ist, ihr Lieben. Und ihr Lieben, ich möchte von sowas lernen. So, jetzt kommen, ich erwähne nur, das, was jetzt kommt, das habe ich auch drüben auf dem Zettel, was hier draufsteht. Ich möchte einfach hier deutlich machen, die Probleme, die die Gemeinschaft hat, werden offen angesprochen, nicht in den Teppich gekehrt. Sie werden lösungsorientiert und eigenverantwortlich beraten. Die jungen Männer benennen ihr Erleben ohne Scheu gegenüber dem, der dafür zuständig ist. Sie reden nicht hintenrum. Sie gehen zu dem, der zuständig ist. Und sie sagen nicht, der Karl hat gesagt, der Karl hat so gemault, dass es hier zu eng wäre. Ich habe ja nicht gesagt, dass es hier zu eng ist. Ne? Ich bin ja der Liebe. Ne? Aber der Karl hat das so gemacht. Sowas lief alles nicht. Hier ist ein Teamgedanke da und bevor Sie losziehen, die Probleme zu lösen, sprechen Sie darüber, Sie respektieren die Leitung. Ihr merkt, die haben sich untergeordnet beim Elisa, aber sie haben nicht die Klappe gehalten, sondern sie haben beraten, sie haben geredet, sie haben ausgetauscht, sie haben überlegt und sie haben sich gefragt, was können wir an der Lösung der Probleme mitmachen? Und nicht, Papa, hier ist ein Problem, löst das mal. Selbst ein Schlimme, vermeidbare Fehler führt nicht zu respektlosem Verhalten. Die innere Haltung jetzt vom Elisa, von den jungen Leuten, die Alten meinen es meistens gut. Die jungen Leute wissen das, ohne Leitung geht es nicht. Die unbedingte Wertschätzung der Person und deren Kompetenz. Elisa war ihr Lehrer. Aber er war nicht nur in der Funktion als Lehrer, sondern als Person wollten sie ihn dabei haben. Ihr Lieben, das ist vorbildlich. Und sie wollten den Frieden. Und das Verhalten vom Elisa, der Elisa versteht dann, ja, sehr schön, er ist offen für Kritik am bisherigen und er versteht den Vorschlag der jungen Leute auf der Sachebene. Er ist nicht beleidigt, dass sie gesagt haben, wir kritisieren das Bestehende, sondern er hört zu, er versteht, die haben ein Problem und er geht darauf ein. Er kann zuhören, ihr Lieben. Und indem er seine Schüler machen lässt, investiert er Vertrauen. Bei ihm gibt es keine Vorwürfe, kein Dramatisieren, keine Hätte-Erklärung. Ich habe da dabei noch stehen, Jakobus 1, Vers 5, da heißt es, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott darum, der einem die Weisheit gerne gibt und jetzt kommt's und keine Vorhaltung macht. Ihr Lieben, das ist Balsam für meine Seele, keine Vorwürfe. Wenn ich Mist gebaut habe, weiß ich doch selber, dass ich Mist gebaut habe. Ich weiß es doch selber. Ich brauche nicht den Nackenschlag hinterher. Und Jesus will nicht, dass wir so einen Nackenschlag hinterher machen. Die nächste Folie können wir überspringen. Das Alte Testament, Maleachi 3. Im letzten Bibelvers. Ja, das ist das. Da heißt es, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der große und der schreckliche Tag kommt, an dem ich, der Herr, Gericht halte. Er wird zuerst das Herz der Eltern den Kindern zuwenden. Auch den Jugendlichen, auch den Teenagern, auch wenn die ein bisschen durchgeknallt sind. Ich habe momentan Enkel, die ein bisschen durchgeknallt sind. Und dann, er wird das Herz der Kinder den Eltern zuwenden und er wird beide miteinander versöhnen. Das ist der Wille Gottes im letzten Vers des Alten Testaments. Und was hat Jesus zu diesem Thema? Und damit schließe ich. Er sagt zu ihnen, ihr nennt mich Meister und Herr. Und er sagt es mit Recht. Denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel, ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Am Anfang der Predigt stand, Jesus hat gesagt, ich bin von Herzen demütig. Am Ende der Predigt redet Jesus davon, dass er unser aller Vorbild sein will, damit wir tun, wie er gehandelt hat. Dazu brauchen wir Gottes Kraft, Gottes Liebe und Gottes Segen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du unser guter Hirte bist. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns liebst. Und du hast gesagt, wer meine Worte hat und sie hält, der ist es, der mich lieb hat. Und wer mich so lieb hat, indem er das, was ich ihm sage, auch hält, den wird mein Vater lieben und ich werde ihn lieben und ich werde mich ihm offenbaren. Lieber Herr, ich danke dir für die Geschenke, die du verheißen hast, auch für das Geschenk der Ewigkeit bei dir. Und ich bitte dich jetzt, dass du uns hilfst, dass wir, solange wir hier auf dieser Erde sind, dass wir uns gegenseitig eine Bereicherung sind, dass wir uns demütig verhalten gegenüber anderen Menschen, nicht von oben herabkommen und dass wir selber ein Vorbild sind für andere Menschen, an denen Menschen sich orientieren können. Und dass sie an unserem Vorbild etwas sehen können von deinem Wesen. Schenke du bitte deine Kraft, deine Liebe in unser Herz hinein, durch den Heiligen Geist. Und gebrauche uns bitte in dieser Welt. Amen.